Oval Chain Ring, baby.
Oval Chain Ring, Folge Nummer 87. Herzlich willkommen zurück bei uns. Herzlich willkommen, Roman Galatti.
Sali, Kilian.
Schön, bist du da im Oval Office, einmal mehr.
Wieder hast du eine Einladung bekommen. Danke vielmals. Danke vielmals wieder für den Kaffee.
Danke dir, dass du zu so späten Stunde da noch
den Weg daher findest. Ich mache da mal einen Nightshift, sozusagen. Oder? Mhm. Herzlich willkommen da bei der Nightshift. Mhm. Ja, was gibt's?
Gibt Haufen.
Paris Nizza, Tirreno, kurz ein Abriss. Und dann gilt es wahrscheinlich vorwärts zu schauen auf den Samstag. Das längste Monument.
Das erste Monument und die spannendsten 20 Minuten von der Radsportsaison.
Ja, und alles vorher.
Zweitrangig.
Ja. Voilà. Mailand Sanremo. Schön.
Voilà, freuen wir uns. Zuerst, wo wollen wir anfangen? Tirreno Adriatico, Paris Nice, spielt echt keine Rolle.
Ich verwechsel sowieso über beide.
Verwechselt, oder? Mhm. Ich denke, der Vingegaard attackiert. Wo ist der Roglic? Paris Nice.
Voilà. Das war immer so. Wunder, aber auch nicht mitgeht.
Ja, Tirreno Adriatico, was hast du für Erkenntnis aus dem Rennen? Von der tirrenischen, adriatischen Küste.
Nein, aber erstens, dass der Vingegaard wieder brutal, also jetzt schon brutal stark ist und quasi niemand eine Chance hat. Und dass aber hinten dran das Ganze doch ja, schon relativ offen ist. Also, ist jetzt nicht so klar. Ayuso ist zweiter der Gesamtwertung schlussendlich. Aber so in diesen, ich jetzt mal in der bergige Etappe, es war schon nicht so, dass es immer nur der Ayuso war. Aber Jai Hindley hat auch mal gezeigt, was er kann. Ben O'Connor auch. Und Isaac Del Toro halt irgendwie als so junger brutal stark gewesen. Das ist so ein bisschen, ja, hinter dem Vingegaard war wie so ein bisschen alles so ein bisschen offen gewesen.
Absolut, ja, also Vingegaard gewinnt das Rennen. Minute 24 vor dem Juan Ayuso, 1:52 vor dem Jai Hindley. Isaac Del Toro war einmal mehr putzenstark, als Helfer eigentlich da noch Vierter geworden. Extrem stark gewesen. Ben O'Connor bestätigt so ein bisschen den guten Saisonstart, wird Fünfter. Einer, der mir auch gut gefallen hat, einmal mehr aufgefallen ist, nach einem sehr starken... Ist es Omloop oder Kürne? Ich meinte, es war Omloop. Ivan Garcia Cortina. Dort war einmal in der Fluchtgruppe. Gewesen. Mhm. Mit eher leichteren Fahrern unterwegs gsi, aber bis doch zum Schluss dort in dieser Fluchtgruppe dabei gsi.
Ja, ja.
Am Arsch in Form.
Der gute Eindruck gemacht. Und was wie letztes Jahr glaube auch so ein bisschen ist, Jonathan Milan, der braucht glaube einfach jedes Mal ein bisschen Rückstand, wenn er seinen Sprint anfährt, aber trotzdem einfach fast unschlagbar, wenn es ja so hart auf hart kommt.
Ja, und vor allem bei ihm, eben, er hat zwei Etappen gewonnen, oder? Es sind eigentlich auch zwei verschiedene Etappen gewesen. Ein langsamer Sprint nach einem harten Finale, wo ihm, finde ich, per se besser liegt, weil, vor allem wegen der Aerodynamik, also die Position, die er im Sprint hat, macht es einfach sehr schwierig, einen schnellen Sprint zu gewinnen, auf allerhöchstem höchsten Niveau. Aber dann in der Schlussetappe, das war jetzt kein langsamer Sprint gewesen, und da hat er dann gewonnen, vor dem Alexander Christoph, Davide Cimolai und dem Jasper Philips.
Ja, ich glaube, er hat hinten raus gleich noch im Vergleich zum Rest einfach noch mehr Reserven gehabt. Ich sage jetzt mal, ist vielleicht auch dort durch noch eine jüngere Version von Alexander Christoph.
Guter Leadout da gehabt dort, ja. Simone Gonsoni. Das
der gut ist noch gemacht. Mal zurückgekommen für einen Leadout, wo er gemerkt hat, Scheiße, es braucht man noch. Ist dann noch mal vorgetatscht. Aber also, der Unterschied aerodynamisch oder von der Fläche im Wind, von der Gonsoni zum Milan, ist er schon noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Windschatten dass er dann wirklich noch generiert hat.
Schon noch ein bisschen, 65 oder so.
Ja, eben, ja. Aber gleich ein sehr starker Lead auch.
Aber der grosse Aufreger, Roman, erster Tag, Mannschaftszeit fahren, die neuen Helme von Jumbo-Visma.
Ja.
Was haltest du also von denen?
Visma Lab.
Visma Lab, sorry. Rabobank.
Genau, passiert am besten, oder? Dass sie den Namen immer noch mit drin haben. Also, sag jetzt mal, irgendwo durch ästhetisch geht es irgendwie einfach zu weit, glaube ich. Aber, muss man halt schon sagen, es ist halt gleich wieder etwas, das zeigt, man entwickelt sich da weiter. Man sucht nach halt noch schnelleren Sachen, noch besseren Lösungen. Man probiert, das Produkt weiterzuentwickeln, einen Zeitfahrhelm. Und anscheinend ist er schneller. Man hat es jetzt im Zeitfahren noch nicht gesehen.
Ja.
Aber er ist anscheinend schneller. Und er ist auch innerhalb von der Richtlinie von der UCI, alles und so weiter. Und dadurch stört mich nachher die Diskussion, dass man jetzt anfängt, ja, sollte man jetzt so etwas verbieten oder nicht. Mein Gott, wenn es halt scheiße aussieht, sieht es halt scheiße aus. Aber solange es in der Limit drin ist und schneller ist, wieso nicht?
Absolut, ja. Also eben, der Helm, bevor er eigentlich genehmigt wird, geht er durch einen relativ strengen Prozess.
Ja.
Der wird dann schlussendlich bewilligt von der UCI. Also das ist eigentlich von dort her alles gut. Ich finde es auch okay, dass eine UCI ihre eigenen Regeln hinterfragt. Aber dann muss man das Ende Saison machen. Beziehungsweise genau. In der Mitte von der Saison vielleicht mal sagen, hey, nächstes Jahr sind die Helme nicht mehr erlaubt. Ab 1. Januar müsst ihr anderes Material fahren. Ich finde den Helm extrem geil, weil ich finde, was ich einfach geil finde, ich bin ja kein Fan von Zeitfahren, als Fan. Ich finde, das ist nicht interessant. Ich finde zum Beispiel Tour de Suisse, ich finde es jedes Jahr falsch, wenn die ein Zeitfahren am Wochenende machen, weil sie sich ins eigene Fleisch schneiden wegen der TV-Zuschauer.
Genau. Ja.
Was Zeitfahren für mich einfach sind, ist ein ganz klarer Beweis nach außen, wie hochentwickelt, wie innovativ die Sportart Radsport ist. Und das ist jetzt einfach einmal mehr Beweis. Es ist scheißegal, wie es aussieht. An Giro ist es scheißegal, wie viel sie von diesen Helmen verkaufen. Die meisten verkaufen sie eher der Konkurrenz, weil sie sie testen wollen. Von dort finde ich es extrem cool.
Mhm.
Was ich mich einfach frage, ist, der Helm ist so gross und hat in gewissen Bereichen wahrscheinlich so eine grosse Hebelwirkung. Wenn irgendetwas passiert, ein Sturz oder so, ich habe einfach das Gefühl, das ist sicherheitstechnisch nicht wirklich zielführend.
Das ist die Frage. Da kenne ich mich jetzt zu wenig gut aus, ob das getestet wird.
Ich glaube es nicht. Es geht nur um die Form.
Du musst
es glaube, in eine Kiste reinbringen, ist
das
schon gut.
Ja, das ist ja 22 cm lang und so viel breit und hoch und so. Gut, schlussendlich, gewisse Sicherheitsstandards muss ja der Helm auch haben.
Das ist so, ja.
Ohne, sonst, glaube
ich, wird aber an das hätte man vielleicht noch nicht gedacht, oder?
Aber ja, das ist sicher, wenn mit dem umgehst, ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen schwerer auf dem Kopf als jetzt mal Standardhelm. Aber ich finde es irgendwo gut. Das, was du sagst, die ganze Innovation wird da, zeigt sich im Zeitfahren. Der Technologiewettbewerb ist dort viel grösser als, sag jetzt mal, in einer normalen normalen Rennen ist, weil dort halt noch viel mehr Faktoren reinkommen. Aber da geht es rein um die Aerodynamik. Wie bringt man das mit so wenig Widerstand wie möglich her? Und ja, ich finde es jetzt ein bisschen ein Witz, dass zum Beispiel beim Specialized Helm der Socken April.
Ist es erst ab April?
Ich glaube, es ist ab April verboten wird. Wo sag jetzt mal, da hast du jetzt auch als Hersteller, als Specialized, hast du jetzt quasi fast nicht einmal einen Monat noch Zeit, um dort irgendwo eine schlaue Lösung zu finden auf ein Produkt, das du mit dem Socken entwickelt hast. Und das finde ich meiner Meinung nach von der UCI her irgendwo durch schwach. Und es tut mir einfach so ein bisschen, man reagiert jetzt einfach ein bisschen auf irgendwelche Kritik von außen her, von wegen, es sieht nicht gut aus und dieses und jenes, das nimmt langsam Überhand, wo absolut nicht nötig ist.
Es wirkt immer sicher so, als Außenstehender, ja. Das ist völlig. Schon so.
Das ist eigentlich vor allem aber der Zeitpunkt, nachdem die Helme gekommen sind, reagiert man und verbietet mal dort etwas und das andere wird quasi untersucht. Das macht einfach keinen Sinn. Und es muss ja nicht jedem gefallen.
Mhm.
Es ist innovativ.
Absolut. Der Helm ist auch eingesetzt worden am anderen Etappenrennen. Fernfahrt. Habe ich mit Barma gehört, das Wort von eurer Sport.
Die
Woche.
Fernfahrt von Paris nach Nizza.
Genau.
Das Rennen zur Sonne.
Voilà. Team
Wiesma, viel Sonne haben sie gehabt.
Liesebike dort sechst worden, nur für ihre Ansprüche. Also dort hat es noch nicht so funktioniert. Ob es am Helm gelegen hat, ist die andere Frage.
Dort war natürlich auch wettertechnisch auch noch so eine Schwierigkeit mit Wind und Regen und Zeugen und Sachen. Das ist sicher eine schwierige
Einschätzung. Aber schöne Drohnenaufnahmen hat es gegeben.
Ja, spektakulär. Ich finde, das ist auch wieder so etwas, das macht das Produkt Radsport attraktiver.
Absolut. Mehr von dem gerne.
Mhm, sehr gerne.
Aber sonst ist es sehr gut gelaufen. Matteo Jorgensen gewinnt die Fernfahrt nach Nizza. Knapp 30 Sekunden Vorsprung auf Remco Evenepoel und 1,47 auf Brent McNulty, der das Rennen lang angeführt hat, aber in den letzten 10 Etappen jedoch recht eingebüßt hat.
Ja, meine Frage an dich. Wenn er es taktisch besser macht, könnte der Remco Evenepoel Paris-Nizza gewinnen?
Wo? Wenn?
Ich weiss es nicht, aber...
Entschuldigung. Ja, also ich meine, er hat es ja zu Nizza auf dieser Etappe so probiert.
Ja, gerade dort war es wahrscheinlich schon zu spät. Ja. Weil halt in dem Moment, der Etappe, wo Jorgensen wegfährt,
ja, aus der Favoritengruppe,
wo er dann ja wartet und schaut, vielleicht reagiert jemand anders.
Ja, das hat er aber auch bereut, hat er selber gesagt.
Genau.
Ja. Ja, er hätte ihn vielleicht auch nicht so weit oben auf der Rechnung gehabt.
Ja,
aber... Oder hätte vielleicht der auf einen McNulty geschaut, vielleicht auf einen Schelmose und vor allem auf einen Roglic.
Ja.
Vielleicht der Jorgensen hat es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Darf man ja vielleicht schon sagen.
Ja, sie haben sicher auf andere Leute gespielt. Das denke ich auch. Aber ja, ich sehe es ja trotz. Er hat zum Teil andere Löcher geschlossen, wo du denkst, er lässt das andere machen. Das musst nicht du. Oder Führungsarbeit gemacht, wo man muss sagen, hey, da vielleicht nicht. Aber sind wir das erste Mal ein Etappenrennen auf französischem Boden gefahren und gleich noch zweit geworden.
Absolut. Vierte, Matthias Schelmose, der künftige Weltmeister in Zürich. Auch starken Eindruck gemacht, einmal mehr. Egan Bernal wird siebet.
Für mich eigentlich das persönliche Highlight von dieser Woche.
Das ist ein bisschen das Lebenszeichen.
Das Lebenszeichen rein vom Rang her und von der Fahrweise her auch.
Ein bisschen etwas probiert.
Ja. Wirklich ein bisschen probiert, Angriffe gefahren und so. Auch das Team hat ihn Vollgas unterstützt. Da sind zum Teil auch wirklich für ihn gefahren. Probiert das Feld auszudünnen, Favoriten zu isolieren. Und ja, natürlich auch die Leute dazu gehabt, um das zu machen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, die Entwicklung, die Rückkehr beim Bernal von dem schweren Sturz, das ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, der wird noch stärker wieder.
Wäre schön,
Vielleicht kann die Form herkommen oder die Leistung herkommen, die er vor dem Sturz hatte. Wäre natürlich schön, es gibt noch ein bisschen mehr Action rein, gerade in die Grand Tours wieder. Fände ich cool.
Ich finde allgemein, Ineos macht einen guten Eindruck. Nicht? Ob jetzt Parinizza oder Tirreno Adriatico. Sie überall fahren vorne, fahren geschlossen, fahren selbstbewusst, fahren mit einem gewissen Ziel auch. Sprich, sie sind, wenn es ums Positionieren gegangen sind, hast du sie immer vorne angetroffen. Von dort her macht auch das.
Sie haben auch gute Teams dort hingeschickt.
Also, ja, ja.
Parinizza mit Bernal, Castroviejo, De Plus, Freiler, Rodriguez, Tarling und Turner. Das ist eine super Truppe, die da zusammen ist.
Bruch, ja. Roglic, ist im 10. Platz, am Schluss ein bisschen eingebrochen.
Uff, schwierig. Ich weiss nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass er ein neues Team hat, dass man sich da noch ein bisschen daran gewöhnen muss. Vielleicht hat er auch etwas in der Vorbereitung umgestellt. Es kann gut sein, dass man da das Ganze vielleicht probiert, ein bisschen anders zu peaken, als es noch bei Visma gemacht hat. Dass vielleicht halt der gleich auf Tour de France her in die Form kommt. Das kann gut sein, aber ja, mal so schwach in die Saison gestartet, ist er wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Dann ist die Frage, ja, wird er nervös oder das Team nervös oder hat man einen grossen Plan im Hintergrund, wo man sagt, das haben wir gewusst, das nehmen wir euch auf und ja.
Ja, schön auch für den Vlasov. Er hat ja eigentlich immer gesagt, ja, der soll jetzt zuerst mal kommen und der Bessere ist der Captain an der Tour de France, oder? Und er hat jetzt zwar schon das erste Ausrufezeichen gesetzt, gewinnt den
Etappen
und wird fünfter im GC. Ja. Also hat da sein Revier im Moment schon ein bisschen markiert.
Hat sicher auch davon profitiert, dass er Roglic dabei ist, dort. Weil
sicher,
dort, ja, wo er die Etappe gewinnt und angreift, wenn Roglic nicht dabei ist bei Bora, dann gehen die Leute nachher. Und so, ja.
Hat es aber bestätigt auf der letzten Etappe dort, und er mit dem Jorgensen und dem Evenepoel voraus.
Ja, definitiv. Das hat er. Und aber er hat wirklich Roglic keinen guten Eindruck mehr gemacht. Hat er den auch brutal anscheinend noch kalt gehabt. Zu kalt. Aber,
hätte ich auch.
Hätte ich auch, die ganze Woche schiffen. Aber ja, mal schauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach ein Teil von der Vorbereitung ist, dass man vielleicht einfach mal nicht Paris-Nizza schon voll voll auf dem Peak ist.
Absolut. Aber der Peak erreicht hat auch einen gewissen Arvid de Klein. Der vorläufige
Peak. Das Tudor Pro Cycling Team. Ein Meilenstein.
Der erste World Tour Sieg, genau, für unser Schweizer Team. Und eben der Arvid de Klein ist ja schon eine super Geschichte. Auch. Also eben, er ist jetzt, wird 30 dieses Jahr, nicht mehr der Jüngste. Er hat vorher in seiner Karriere 5 Rennen gewonnen.
Kommt aber keine Autobahnbrücke.
Seit er zu Tudor gekommen ist, hat er jetzt schon 7 gewonnen. Also innerhalb von mehr als einem Jahr. Oder jetzt ist es ziemlich genau ein Jahr, wenn du so willst. Hat er mehr Rennen gewonnen. Genau, letztes Jahr hat er mehr gewonnen, als in der gesamten Karriere vorher zusammenzählt. Ja. Und man muss halt schon sagen, also man kann es eigentlich nicht mehr wegdiskutieren. Er ist in der absoluten Sprint-Weltklasse angekommen, wenn man jetzt eben den Sieg anschaut, in einem extrem starken Feld. Plus die 3 zweiten Plätze an der UAE-Tour zeigen einfach schon, es ist einfach einer der weltbesten Sprinter. Klar, von den weltbesten reinen Sprinter.
Ja,
das müssen wir noch anhängen.
Ja, aber definitiv brutal schnell. Und was man jetzt da gesehen hat, auf der Etappe von Thuari auf Montargis,
sag das nochmal.
Thuari auf Montargis. Man sieht, dass der Leadout da brutal gut funktioniert. Also das war ziemlich perfekt getimed. Ich weiß nicht, ob es da sicher die Expertise, Erfahrung von Matteo Trentin braucht hat auch. So ein bisschen reingespielt sicher, um zu wissen, hey Jungs, hier gehen wir jetzt. Hier gehen wir führen, vorher warten wir noch. Wo andere Teams haben ja zum Teil Pulver verschossen bis dorthin, wo man Tudor nie gesehen hat. Und plötzlich, wenn's, dort, wo es der wichtig war, sind sie da gewesen und von dieser Position nicht mehr weggekommen. Und der liefert es ihnen halt einfach gut ab. Rick Bleumers, Michael Seilard, der Tudadschis, wie er so gesagt hat. Und, schön vor der Ziellinie hergestellt und gesagt, Arvid, Gang, das hast
du. Ja, ist halt schon Teamsport, oder? Das, und gerade Sprinten,
Sprinten im Leadout,
das ist halt schon. Und eben, das haben wir auch schon diskutiert, statistisch gesehen, wo am meisten Fehler gemacht werden, wenn es um Sprinten geht, von der Mannschaft, im Management, ist, dass man entweder in Sprinter investiert oder zu viel Geld investiert für Sprinter, die nicht vielseitig sind, oder aber, dass man halt viel Geld ausgibt und dann kein Geld mehr hat für ein Leadout. Ja. Ich denke, das ist halt ein gutes Beispiel, dass man auch in Leadout muss investieren. Genauso eigentlich, wie man auch in andere Leadout investiert hat, von Alberto Dainese.
Ja.
Mit einem Marius Meierhofer, mit einem Alexander Krieger, der jetzt einfach noch nicht so zum Zug kam, weil der Alberto Dainese seit vor der Algarve-Rundfahrt immer noch verletzt
ist. Ja, wo dafür aber Meierhofer gute Resultate geliefert hat am Tirreno. Und ja, mein Dings, für mich DSM und der Fabio Jakobsen.
Gut, den habe ich gesehen im Trainingslager in Spanien. Ja. Und das war feiss. Das kannst du nicht vorstellen.
Ja, gut, aber
aber
es ist ja auch nicht so.
Der hat einen Rentenvertrag unterschrieben.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass der auch irgendwie annähernd in einer Position abgeliefert wird, wo er bestehen kann.
Ja, ja.
Also, zum Teil liegt es an ihm, dass er irgendwo wieder das Hinterrad von seinem Leadout verliert. Aber sie sind. Die fahren zum Teil einfach nicht gute Leadouts. Die sind wieder nicht rum und irgendwie 5 km vor dem Ziel. Wenn sie es noch nicht braucht, sind sie voll da, verschießen das Pulver und nachher dann sind sie weg. Und das ist ja schon ein Beispiel. Du bist eigentlich einer der besten Sprinter dabei, schaffst es aber nicht, da zu positionieren. Und das ist rausgeworfenes Geld schlussendlich.
Ja, aber haben ja auch noch ein bisschen in Leadout investiert. Der Bram Welten ist gekommen von Groupama. Der Liepins ist gekommen von Trek. Erfahrene, gute Leute eigentlich. Aber eben, das braucht vielleicht auch noch ein bisschen, dass sie sich finden. Sind vielleicht auch die Leadout-Leute noch nicht so gute Form. Und der Jakobsen ist es sicher nicht. Das können wir jetzt schon
sagen. Das hast du mit eigenen Augen gesehen. Von dem her, da vertrauen wir jetzt.
Also, es ist wirklich krass.
Muss schon? So sagen, ja. Sicher?
Ja.
Das ist ungläubig gestartet.
Schier. Fast ein bisschen gelachen, ja.
Fast unbedingt gerade so.
Genau.
Ja? Aber nichtsdestotrotz ist der Arvid der Klein, glaube ich, für die grossen Meilensteine bei Tudor Pro Cycling bis jetzt verantwortlich
gewesen. Erster Sieg, erster World Tour Sieg.
Ja.
Das erste Monument wird er nicht holen, aber nicht an diesem Wochenende. Ist nicht im Aufgebot.
Glaub ich auch nicht.
Aber Roman, wir wollen uns Mailand Sanremo widmen.
Ja, gerne.
Am längsten Monument, am ersten Monument.
Milan Sanremo.
Und auch einem von den spannendsten Monumenten, haben wir die letzten 20 Minuten. Jedes Jahr, also Schweiz ist wie blöd.
Ja, bis dahin ist es spannend im Sinne von, wer verwischt mal eine Verkehrsinsel und wer nicht. Mm. Oder? Das ist, glaube ich, das Einzige, was bis dahin ein bisschen spannend ist. Auswirkungen hat auf Positionierung für die letzten 20 Minuten. Aber nachher, ja, die 20 Minuten sind schon
packend.
Packend. Das Gute ist, man weiß ja, wenn dass es losgeht. Kann man gut kurz vorher einschalten und schauen. Und man weiß auch alles, was passiert ist. Aber ich freue mich darauf.
Ziemlich gespannt. Strecke, von der Strecke gibt es eigentlich nichts Besonderes zu melden. Von Mailand und San Remo.
Haben sie sich nicht angepasst?
Ja, nein, hat es ja schon gegeben. Weißt du noch, wo Corona, Baustellen und so weiter, die Gappis weggefallen sind, wo man hinten rum noch gefahren ist. 288 Kilometer das Jahr.
Ohne Bus.
Wie?
Kein Bustransfer mit
innen. Ja, das war wegen dem Wetter. Genau. So die längste Version von Mailand San Remo, ich im Kopf, hat 297 Kilometer.
Ja.
Das ist nicht ganz, sind wir froh. Passo del Turchino, wir können es nach 137,5 Kilometer erreicht. Im Finale geht es etwa so los nach 230 Kilometern, wo dann nachher die Gappis kommen, oder? An die Küste entlang. Das als Velofahrer, als Hobbyfahrer.
Capo Berta.
Unter anderem, Mele, Cervo Berta. Ja. So ein bisschen die mühsamen Aufstieg für uns, oder? Die tätschen dort etwas anders drauf. Aber das ist ja dort, wo vielfach schon die ersten abgehängt werden. Marcel Kittel traditionell immer dort abgehängt worden. Ja, Cipressa, nach 266 km reicht man dort.
Richtig los.
Genau, also 260 km fährt der Anstieg an und danach geht es in Poggio rein, nach etwa 276 km. Poggio erreicht mit 5,5 km to go. Und dann werden wir wissen,
wer es werden wahrscheinlich auch nicht mehr viel sein, die die Poggio reinfahren vorne miteinander.
Genau. Ja, wobei mal unten rein sind es meistens schon noch viel, aber der
explodiert dann meistens. Ja, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr vielleicht wird noch weniger als letztes Jahr.
Roman, kleiner Blick zurück. Das letzte Jahr, Mathieu van der Poel dominiert. Für mich hat es vor allem zwei Entschuldigung, Knackpunkte gegeben, oder so ein bisschen Vorentscheidungen. Das eine war, Matteo Trentin lässt einfach die Lücke aufgehen, sodass etwa die sechs dort vorne weggekommen sind, unter anderem der Pogacar, Van Aert, Ganna, Kran Andersen war auch noch dabei. Das war das Erste. Hat sich ein bisschen Zäsur
herbeigeführt. Bei welchem Team war der Trentin letztes Jahr?
UAE.
Ah ja, genau.
Und dann das Zweite war für mich der Van der Poel, der Geduld hatte, der geblufft hat, der ein bisschen gegambelt hat, der Van Aert ausgenutzt hat, um die Löcher zu erfahren, wo der Pogacar zusammen mit dem Velens immer wieder aufs Gas gedrückt hat. Geduld gehabt, mal ein bisschen geblufft. Ein bisschen Energie sparen, genau die können, die es braucht.
Und in dem Moment, wo so sich also wieder ein bisschen angeschaut haben, gegangen. Boom. Und niemand, also gut, es waren halt auch nur noch Favoriten. Niemand ist nachher, oder hat Wellen nachher gehen. Ja.
Voilà. Darum, wenn wir uns auch den Favoriten widmen. Mhm.
Sehr gerne.
Ich kann Top 10 vorbereiten. Du auch, Roman? Oder
ja, wie hast du es? Ja, aber wieder nicht in Reihenfolge, oder? Wie üblich.
Das ist schade, den fange ich doch an, nicht?
Ja, sehr gerne.
Für mich ganz grosser Favorit, natürlich wie immer, Mathieu van der Poel. Mach mir keine Sorgen, dass das erste Rennen ist.
Hat letztes Jahr doch auch so?
Letztes Jahr glaube ich nicht. Nein, letztes Jahr ist er die Reno gefahren mit dem Philipsen zusammen.
Ah ja.
Aber der Strade ist das erste Rennen und das ist ihm gar nicht gut gelaufen. Aber er hat es auch schon gemacht, das erste Rennen. Gewesen, hat es auch schon gemacht, das erste Rennen, und es war auch der gut gewesen. Darum, ja, für mich der ganz grosse Favorit.
Im Weltmeistertrikot.
Oh ja, das ist auch noch geil. Ist auch noch geil. Mathieu van der Poel.
Grosse Frage vom Samstag, weisse Hose oder nicht?
Ich denke es schon.
Schon, oder?
Ja, auch über 288 km kann man das machen.
Ja, sicher. Ja. Weißt du, wie der noch gewinnt mit dem?
Voilà. Aber was vielleicht ein bisschen schlechter ist, ist so ein bisschen für mich ein bisschen das Team im Vergleich zu letztes Jahr. Kranders haben wir noch nicht viel gesehen. Jasper Philipsen ist dabei. Für mich nicht mehr ganz so ein grosser Favorit, weil er zum Beispiel die Nockere-Kurse müssen fahren gerade heute. Zeigt für mich erstens, er könnte müde sein. Zweitens, man glaubt vielleicht nicht so daran, dass er es selber reissen könnte. Und drittens, die Hierarchie ist klar.
Die Hierarchie ist sicher klar,
Zweitens, Mats Pedersen für mich. Einer, der absolut diese Saison eigentlich bis jetzt alles gewonnen hat, Giro, wo er gefahren ist, vor allem in Frankreich.
Wenn er in der zweitletzten Etappe Paris-Nizza gefahren ist für Schelmos über die...
Ja. Einfach top-Mann.
Also über die Höcker rein, hey, brutal. Ja.
Ich sehe nichts, was gegen ihn spricht eigentlich. Gutes Team auch dabei, mit einem Sköns, mit einem Steven, wirklich gute
Milan.
Leute. Milan, so ein bisschen als Joker noch, genau. Dritter für mich, Achtung, Überraschung, Laporte, nicht Pogacar, Laporte für mich, ganz heisse Season, Top-Team, Top-Typ, schneller Mann. Das
Team ist nicht so stark bestückt wie Aschbach.
Vierter Pogacar.
Viert nur? Nicht ja, kein Podest?
Ich glaube einfach nicht, dass ich von ihm.
Strade Bianchi, 80 km
Solo. Ich glaube nicht, dass ich von ihm. Weil die Leute, die auch über den Pocho kommen, die sind so endschnell. Er selber auch natürlich. Ja, aber ich ist, glaube, ja,
vielleicht fahrt er ihn aber auch davon.
Glaube ich nicht dran.
Nein.
Da glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, aber wenn das Rennen ähnlich ist wie letztes Jahr, ja. Van der Poel in Form ist, Pedersen in Form ist, eben auch ein Laporte.
Ich sehe andere nehmen. Das wäre für ihn, auch das Monument, das er am schwierigsten wird halt zum Gewinnen.
Ich glaube schon, ja. Also man sagt ja, es ist das Schwierigste zum Gewinnen. Oder? Das Einfachste zum Fertigfahren ist das Schwierigste zum Gewinnen.
Ja, für ihn wahrscheinlich auch Roubaix einfacher.
Ich denke schon, ja. Ich denke es schon.
Spannend.
Noch 4 Pogacar eben. 5. Ganna. Auch starkes Team dabei, finde ich. Narvaez, ja. Pidcock, gefällt mir ganz gut.
Ja, vor allem auch Pidcock kann der lange dabei sein.
Ja, Ganna letztes Jahr im Sprinten oder von angeschlagen, wenn man
sagt. Im Nachhinein gesagt hat, er hat pokert, dass Pogacar dem Van der Poel nachgeht, weil er hat sich in dem Moment gut gefühlt. Ja, gut. Hat ihm zutraut.
Hat noch niemand gesehen. 6. Pidcock für mich. Gute Frühform zeigt, solid würde ich sagen. Guten Abfahrer, kann dort sicher etwas rausholen oder gut machen. Ja, wieso nicht? 7. Alberto Bettiol für mich. Könnte so einer sein, der sich am Schluss auf der Via Roma noch verabschieden könnte, ohne dass jemand etwas dergleichen tut.
Wenn es gleich anlegt wie heute, Milano-Torino.
Milan-Torin gewonnen, auf ganz starker Manier. Ja. Fast auch 20 km lang Solo gewesen.
Mit dem Aerohelm.
Voilà. Und wenn das letzte
antönt. Und Dings, da. Er hat alles rausgeholt.
Ja, muss
ja.
Aber eben, haben wir letztes Jahr getönt, aus guter Quelle erfahren. Er fliegt, hat er heute bewiesen. 8. Matteo Horic, der Sieger aus dem 22. He?
Ja, ist das Jahr auch immer wieder rum gewesen, oder?
Ja, there and there about. Aber ein bisschen unauffällig eher.
Ja, aber schon immer da gewesen. Nicht ganz vorne, aber so, eben die Top Tens. Ja.
Absolut. 9. Philipsen, was dagegen spricht, habe ich schon gesagt. Ja. Was dafür spricht, haben wir schon besprochen in einer anderen Folge, wo wir unsere way too early predictions gemacht haben.
Kann man zurückgehen hören.
Noch 10. habe ich natürlich sehr objektiv Matteo Trentin. Wo ich einfach, oder der Mann ist dort auch schon mehrmals Top 10 gefahren.
Brutal objektiv, ja.
Was man bei ihm einfach sicher sein kann, ist, dass er unten rein in Pocho in einer super Position fährt. Also ja. Das ist jetzt auch, eben, wenn du die Rennen schaust, der Typ ist einfach immer, hat Timing, hat das Näschen, die fahrerische Fähigkeit natürlich. Und, ich habe noch einen 11. aufgeschrieben, Dark Horse Nummer 1 für mich, Alexander Christoph.
Okay.
Ein Mann, der das Rennen schon gewonnen hat. Wo jetzt ein bisschen, immer noch stark. Das ist er 36.
Ja.
Aber zäh, die Reno gut war. Ja. Wo ist er mir noch aufgefallen? Einfach immer ein bisschen dabei, immer überraschend lang dabei. Und eben, er hat es gerne, wenn es lang ist. Und nichts ist länger als Mailand zum Remo. Roman, genau. Meine Top 11.
Stark. Das ist eine gute Top 11. Ich habe einige Fahrer auch drinnen, natürlich. Van der Poel habe ich, wer Vorjahressieger und Weltmeister nicht drin bei so einem Rennen. Gehört dazu. Pogacar habe ich auch drin, aber ich sehe den Pogacar auf dem Podest, wenn nicht sogar als Sieger. Ich gehe schwer davon aus, dass sein Team wieder alles wieder dran setzen, dass einfach so früh wie möglich hart wird. Letztes Jahr haben sie, Cipressa gewesen, wo sie angefangen haben, wirklich drücken.
Ich habe das Gefühl, aber im Jahr davor ist es fast noch früh. Also, ich hätte gesagt, letztes Jahr haben sie später angefangen.
Ja, ich rechne fast damit, dass einfach, sobald die Gappi kommen, wird vorne getatscht.
Du musst auch die Leute dazu haben, gell?
Ja, aber eben, der Govi, Hirschi, Wellens, McNulty, Nova, Kulissi, selbst der McNulty.
Ja,
klar, er hat jetzt Paris-Nizza dabei und so, aber...
Ja, aber das ist ja perfekter Mann für über eine Cipressa.
Ja, und dann hast du hinten raus einen Wellens noch.
Ein Hirschi wahrscheinlich auch.
Der Hirschi kommt auch, oder? Der kommt über die Cipressa vielleicht auch noch drüber mit denen. Yes, oder kommt drüber.
Also wenn muss er nichts machen muss, machen, vorher sollte er schon drüber kommen.
Ja, und nachher... Und dann hast du vielleicht noch zwei. Und kannst schon mal... Ja.
Und dann gibt es wieder ein Launchpad namens und, Team Wellens.
Ja, und ich habe schon das Gefühl, gerade wenn man gesehen hat, wie er jetzt gerade gewonnen hat, wird man es wahrscheinlich schon von sehr, sehr weit weg schon sehr hart machen.
Muss man auch.
Ja, und wahrscheinlich wird es wieder ein paar verwischen, die einfach nicht damit rechnen, weil wir dann irgendwie schlecht positioniert sind. Und ja, vielleicht muss man einfach am Morgen das Interview wieder hören, wo er sagt, wo das er dann geht. Aber ja, für mich definitiv einer Podest oder sogar Sieg. Pidcock, Ganna habe ich drauf. Also, ja, Ganna hat das letzte Jahr gezeigt, was er dort kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass das eben zu steil oder zu lang wäre für ihn. Eine Sache, wo er gut drüber kommt. Und für mich Pidcock auch. Er ist noch nicht voll am Fliegen, aber er ist stark, er ist solid. Also,
und gesund auch, was ja wichtig ist für ihn in dieser Jahreszeit. Oder?
Ja, kommt auch noch dazu und ist jetzt auch eigentlich, jetzt muss ich überlegen, Tirreno, ja, zwei, drei gute Etappen gefahren. Und hat auch vom Mountainbike her vielleicht auch den nötigen Kick bei Angriff am Pocho noch mitzugehen. Und dann habe ich ja Mohoric, Pedersen, Skuins. Natürlich, der fliegt ja förmlich. Betiol habe ich jetzt noch nicht drin. Noch heute auch nicht? Hä? Das ist für mich einfach so... Das ist ein bisschen Wundertüte. Aber dann wieder so ein Rennen und dann kommt wieder eins, wo wieder so nichts kommt. Ja. Und ich weiß nicht wieso, aber ich setze da ein bisschen auf Nelson Paulus.
Er hat aber auch noch nicht viel Zeit.
Ja, aber drum. Ja. Genau aus dem Grund.
Okay.
Und dann halt Philips und Laporte. Ich habe noch lange überlegt, Olaf Koi noch in die Top 10 reinzunehmen. Also aber müssen sagen, wenn Pogacar, Van der Poel und so wirklich Vollgas geben, längt es einem Koi halt gleich auch nicht über den Pocho rein. Dann ist er auch schneller weg. Dann wird nicht quasi Caleb Ewan 2021, echt, wo er so gut...
Ist das der Exeter Steven gewonnen hat?
Möglich, ja. Das ist ja brutal gut mit drüber gekommen. 2020 sogar. Aber eben, so etwas wird denke ich, das Jahr auch nicht passieren.
Ein paar Dark Horses noch, vielleicht? Roman, hast du ein paar?
Nicht unbedingt, nein, weil ich finde, Mel und Sanremo sind wirklich nicht so. Also,
ja. Es gibt immer so ein paar, nicht?
Ja.
Ich habe ein paar.
Schon?
Also, Jonathan Milan bin ich extrem gespannt, was er kann.
Aber es ist ja kein Dark Horse, oder?
Ja, aber gleich. Er ist ja, aber... das Jonathan Milan bei Mailand Sanremo ist jetzt auch noch News.
Ja, das ist, ja, das ist News, aber es ist... Ja.
Luke Lamperti.
Ja.
Junger Amerikaner. Quickstep. Und Corbin Strong habe ich noch. Bin ich sehr gespannt. Die Saison noch nicht so überragend. Aber du würdest sagen, genau aus dem Grund muss er auf die Liste.
Ja, voilà.
Und dann habe ich noch den Marius Meyerhofer. Der Panzerhofer. Wenn er auch genannt wird. Wieso nicht?
Ja, aber...
Ha? Hä? Meinst? Ja, Top 10. Ja, warst du jetzt nicht schockiert, oder?
Ja, aber Top 10, da müssen dann ein paar, die gut, also wo sagen wir, besser klettern, rausgehen.
Das ist ja kein Klettern, das ist ja ein Tätschen.
Ja, oder wo besser tätschen, müssen dann auch
schon noch weggehen. Absolut, aber das ist Sport, Roman.
Ja.
Der Wettrang ist am Schluss gemacht,
nicht vor dem Rennen. Wenn plötzlich taktiert wird und nicht mehr so schnell gefahren wird, wer weiß. Und wenn hinten raus plötzlich Trentin und Meyerhofer noch dabei sind.
Vielleicht Henrik Bleimers.
Meinst du? Kann ich schlecht beurteilen. Also tätscht das auch gut?
Das ist... Ich unten rein bot schon jeder dabei sein.
Schon?
Ja.
Ich kann dann schauen, ob er ganz genau ob er da dabei ist. Du, wer weiß, plötzlich kommt das Tudor Pro Cycling Team zu vorderst zu fahren. Trentin an der Spitze wieder weiss, da muss ich vorne sein. Das ist alles möglich. Aber ja, spannende Dark Horses, die du hier noch reinbringst. Haben wir dabei sind Mauro Schmid.
Ah, lang verletzt jetzt. Knieproblem
wahrscheinlich. Schon?
Ja.
Dann nehmen wir wieder raus. Aber das ist auch gut, das ist spannend zu wissen.
Aber ich bin enttäuscht von Movistar. Weder Aramburu noch Garcia Cortina am Start.
Das ist ein Aufgebot, wo kannst du sagen, denen ist das Rennen egal.
Die legen alles auf den Flandern-Rundfahrtsieg von Moyer Lascano aus.
Ah, stimmt. Das ist natürlich...
Aber du schon potente Truppen, aber nicht für die Rennen.
Ja, für die Rennen schon, aber dann beschickst du Mailand Sanremo mit eigentlich
nichts. Cimolai.
Ja, der fährt das wahrscheinlich einfach, weil er Italiener ist.
Absolut.
Aber sonst ist jetzt nichts. Selbst, also als das Aufgebot von Sudal Quickstep ist bescheiden.
Ja, sie haben einen dreifachen Podiumsfahrer und ehemaligen Sieger dabei.
Ja, wo aber weit hinter seiner Form von diesen Jahren ist. Und der Rest, ja, also, ist jetzt nicht so, dass das eben die sind, die ganz vorne mitspielen. Ich
denke es auch nicht. Roman, meinen Tipp muss ich nicht mehr abgeben. Ich habe es gemacht, für mich klar. Der Erste auf meiner Liste wird das Rennen gewinnen. Wer ist es bei dir?
Filippo Ganna. Ganz schön Laresque.
Nein.
Ah, ich weiß nicht. Ja. Für einen Fan setze ich mich auf das.
Mhm. Spannend.
Und ein bisschen, ja.
Und auch beim Sprint kann er ja nach 288 km.
Ist ja nicht schlecht.
Ist ja nicht grundlegend.
Nein, definitiv nicht. Ja, das ist gut. Sehr. Ja, Tipps sind halt jetzt schon nicht mehr so. Ich meine, so eine Demo zu tippen, ist ja nicht. Man sich auch nicht zu weit auf den Test rauslassen. Wenn man so will.
Also. Du, man kann immer.
Ja, ja, natürlich.
Das machen wir auch gerne.
Machen wir schon nicht immer so oft. Nein. Aber muss auch nicht diese Woche noch. Ich glaube, Mailand und Sanremo haben wir jetzt abgeschlossen, oder?
Mhm.
Oder wenn wir da noch. Nein. Diese Woche noch einen spannenden Tweet gesehen. Das ist mir selber auch schon durch den Kopf. Die Amerikaner haben mittlerweile eine richtig gute Fahrt zusammen. Also, wenn du überlegst, so Hinblick auf WM Zürich.
McNulty, ja.
Kuss, McNulty,
Jorgensen,
Paulus, ja. Lamperty, den du jetzt noch erwähnt hast. Nur 5 zu nennen. Ist schon mittlerweile eine sehr, sehr potente Truppe. Wo da nachher kommt. Und, also bin ich jetzt gerade am Hinblick auf Zürich. Wo doch, ja, eben, wo, sag jetzt mal, wo du sagst, Schelmose Weltmeister, kann den Dings, Jorgensen, McNulty, die könnten da super mitheben.
Quinn Simmons,
genau.
Maggie Sheffield.
Eben,
also, ja.
Das ist ein Team, oder ja, mittlerweile eine Nationalmannschaft zusammen, die sehr, sehr, sehr potent ist. Das finde ich sehr geil, dass das so ein bisschen.
Wichtig,
ja.
Für Radsport, dass so Länder vorne mitmischen.
Mhm, dass halt auch dem Art noch ein bisschen mehr Präsenz eventuell generiert, dass noch ein bisschen mehr reinkommt.
Vielleicht auch wieder mal ein Rennen gibt denen. Ja. Jetzt gibt es ja mittlerweile eigentlich nur noch Maryland.
Ja.
Man redet davon, dass es irgendwie im Rahmen von Quebec und Montreal Pläne soll geben, dort umeinander, also im Kalender noch ein Rennen zu Amerika, noch eins mehr zu machen,
ja.
Wäre sicher gut, aber eben so Kalifornien-Rumpfahrt.
Schade ist halt, dass die weg ist.
Wir schon.
Ja.
Weißt du, was der Grund ist dafür?
Nein.
Es hat, ich meinte, es war nur auf Staatsebene in Kalifornien, gewesen, hat es ein Gesetz gegeben, das gesagt hat, dass du als Veranstalter von professionellen Sportveranstaltungen, also ich weiß nicht, ob es professionell ist oder allgemein, musst du immer neben einem Mannen-Event auch ein Frauen-Event machen.
Ah.
Und die sind völlig kaputt gegangen.
Das geht nach Kalifornien.
Genau, völlig kaputt gegangen an dem, weil das halt einfach Kosten brutal in die Höhe getrieben hat. Sie konnten das nicht können decken.
Mhm,
und, eben, und sie konnten nicht sagen, wir können das Frauenrennen nicht mehr oder das Mannenrennen nicht mehr, sondern sie mussten ja beides müssen abblasen.
Ja, wobei es ja eigentlich irgendwo auch. Ja, es wäre ja schön, wenn Frauen- und Mannenrennen-Tour auf Kalifornien könntest machen.
Absolut.
Aber wenn es finanziell nicht aufgeht, schade eigentlich. Das ist wirklich, ja, das wäre, also, meine, der Markt ist ja riesengroß und ist ja schon. Ja, wird ja schon rege angezapft, aber es wäre mich schön, wenn man auch dort mit dem Rennen präsent ist. Irgendwie, ja, wenn man schon so gute Fahrer hat. Aber ja, vielleicht findet sich ja irgendwann ein Sponsor oder Geldgeber, wo das wieder aufgleiset.
Noch eine kleine Quizfrage, Roman.
Ja?
Kannst du mir Stand heute Abend die 3 besten Teams in der UCI-Rangliste sagen? Nur vom Kalenderjahr 2024.
Kalenderjahr 2024. Sicher UAE. Ganz vorne dabei. FISMA Lab.
Mhm.
Und so fast. Und wenn du mich so fragst, müsste Tudor noch dabei sein?
Vorher? Nein, nicht über sie.
Okay. Warte, dann gehen wir nochmal zurück. Aber es ist. Warte, ja, Lidl Trek. Nicht?
Schon auf
Lotto Destiny.
Guter Guess. Okay. Das sind viert.
Ja. Ja, Ineos ist es nicht.
Nein, das Team, das diese Woche ein neues Trikot präsentiert hat.
Ah, AG Tour La Mondiale Decathlon.
Ja.
Ja, die haben eine gute... Muss man lassen, die haben bis jetzt wirklich eine gute Saison.
Ja.
Oli Nasen von uns verschmäht am Opening Weekend. Schon gut gewesen. Liefert gute Resultate. Ben O'Connor sehr stark.
Und halt auch die französischen Rennen sind immer gut sind. Oder Tour des Alpes Maritimes und so hohe Geschmäuse.
Ja, ja.
Da sammeln die halt extrem viele Punkte, oder?
Ja, schon, aber die Möglichkeiten haben sie in anderen Jahren auch gehabt und sind
ja, ja.
Nie so gut gewesen.
Das ist ja so.
Und, aber Stress, das neue Trikot, was jetzt das Jahr, ja, was jetzt die Woche gestern rausgegeben haben, muss man sagen, ein Rückschritt.
Mhm. Es also, ist wüst, finde ich es nicht, aber es sieht einfach wieder gleich aus wie Quickstep oder auch
farblich. Es sieht aus wie Israel.
Alpizin. Ja, Israel.
Mit dem ganzen Weltall-Zeug. Die Farbe sieht aus wie Movistar, Israel, Alpizin, Sudal Quickstep, you name it, sozusagen. und im Vergleich zu dem vorher, das vorher war unique gewesen. Man hat es wirklich gut erkannt. Und jetzt kannst du sie wieder suchen. Jetzt ist einfach das halbe Feld ist so ein blauer Haufen.
Definitiv, nicht schön.
Und, nein, und unter diesem Gesichtspunkt muss ich sagen, zum Beispiel das Ineos-Trikot ist finde im Vergleich auch zu letztes Jahr viel besser erkennbar. Man sieht sie viel besser, weil sie so immer leuchtet, knallig ist. In dem ganzen, ja,
Haufen. Blau.
Ja, dem ganzen Blau.
Eine Meldung müssen wir noch loswerden. Eine positive aus Schweizer Sicht, aber Alberto Bettio gewinnt heute Mailand Turin. Jan Christen wird zweit, Marc Hirschi wird dritt.
Zwei Schweizer auf dem Podium.
Brillant.
Ja, wann hat es das letzte Mal gegeben? So. Schöner wäre natürlich 1-2 gewesen, aber ja.
Nicht übersäuren.
Nicht ganz. He? Ja, aber also, ich finde gerade Jan Christen liefert das ja gerade sehr gute Resultate ab. Wenn man das so ein bisschen schaut, aber Laiguelia 5. geworden. Der junge Burst, ja, nimmt es auch nicht, entwickelt sich da sehr gut. Also,
absolut, geht in eine gute Richtung.
Ja.
Roman?
Kilian?
Ich glaube, das wäre es für heute. Es ist spät, wir sind müde.
Ja. Ja, müde noch nicht, aber es ist spät. Ja.
Und wir freuen uns auf Mailand
zu nehmen. Du brauchst ein bisschen Erholung. Brauch,
ja.
Die Spitzensportlerkörper, die brauchen halt einfach Schlaf.
Mhm.
Brauchen das. Regeneration.
Und ich muss einfach viel schlafen. Ja.
In der genau, in der Ruhe. Warte, jetzt in der Pause wächst der Muskel oder so, wie man so schön sagt.
Ich würde sagen.
Ja, in dem Sinn. Wir sehen uns am Samstag.
Freue mich.
Zu Apero und Mailand Sanremo. Und ja, dahin.
Ich habe viel Spaß dabei.
Ja, merkt's gut.
Schönen Tag.
Nach oben.
Ciao.